Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Ein Mann mit Ecken und Kanten. Am Montag starb Johann Baptist Metz, der bekannte Fundamentaltheologe mit 91 Jahren in Münster. Dazu ein Nachruf. Theologie nach Auschwitz, ist nach der Shoah das Reden von Gott überhaupt noch möglich? Als Theologe klammerte Johann Baptist Metz gesellschaftliche Fragen nicht aus. Christiane Florin im Gespräch mit Dogmatikprofessor Michael Seewald. Und der Tanz der Götter in Indien haben klassische Tänze einen religiösen Ursprung. Von der sogenannten Frankfurter Schule um die Philosophen Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas inspiriert, begründete Johann Baptist Metz die neue politische Theologie. Er war ein kritischer Beobachter, einer, der sich den existenziellen Fragen stellte. Der weltweit anerkannte Theologe, der auch Einfluss bei der Entstehung und Entwicklung der Befreiungstheologie in Lateinamerika hatte, starb jetzt am Montag im Alter von 91 Jahren in Münster. Dazu ein Nachruf von Andreas Mein.
Wer von ihm geprüft wurde, im Diplom oder im Examen, musste sich warm anziehen. Johann Baptist Metz war berühmt für Sprüche wie: Ja, ich merke, Sie haben meine Bücher gelesen, aber haben Sie die auch verstanden? Solche Geschichten kursieren unter Theologinnen und Theologen, wenn sie sich an persönliche Begegnungen mit Johann Baptist Metz erinnern. Von einem der ganz großen Theologen des 20. Jahrhunderts in die Schranken verwiesen worden zu sein, ist am Ende des Tages dann doch ein Ritterschlag. Johann Baptist Metz war deshalb einer der ganz großen katholischen Theologen, ein Jahrhunderttheologe, weil er seine Kirche zwar im Blick hatte, aber weit darüber hinaus gehört wurde und zuhörte. Er war im Gespräch mit Vertretern der Frankfurter Schule um die Philosophen Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas, mit dem er befreundet war. Er entwickelte eine neue politische Theologie und beeinflusste so die lateinamerikanische Befreiungstheologie, die ihn ihrerseits prägte. Johann Baptist Metz, geboren am 5. August 1928, wächst auf in Auerbach in der bayerischen Oberpfalz, einer katholisch geprägten Kleinstadt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wird er beinahe verheizt, wie so viele seiner Generation.
Ich war ein Junge, der geradezu widerwillig aus der Gymnasialzeit herausgerissen worden ist gegen Ende des Kriegs und dann ins letzte Feuer geworfen wurde, gewissermaßen, allerdings an der Westfront in den ersten Monaten 1945, als ich 16 Jahre war, mit einer Kompanie lauter junger Leute eben an eine Front kam, in der die Amerikaner schon weit also über den Rhein hereingerückt waren. Eines Abends wurde ich zum Bataillonsgefechtsstand wegen einer Meldung geschickt. Ich habe das gemacht, bin also quer durch die Büsche und die Wälder da gelaufen und bin tatsächlich auch da hingekommen, wo ich hin wollte. Und dann zurück auf dem Weg über brennende Gehöfte wieder an unsere Stellung herangekommen. Und als ich da ankam, da waren die jetzt alle tot. Tote Antlitze derer, mit denen ich noch ein paar Stunden vorher sozusagen mein Jungenlachen geteilt habe. Denn junge Leute lachen ja auch im Krieg.
Diese Erlebnisse haben seine Theologie massiv beeinflusst. Es war diese Erfahrung, die Metz bewegte und ihn nach Gott fragen ließ, nach Gerechtigkeit für die unschuldigen Opfer. Metz hat die Menschheitskatastrophe von Auschwitz an sich herangelassen. Er fragte: Ist nach der Shoah das Reden von Gott überhaupt noch möglich? Als Professor für Fundamentaltheologie entwickelte er in Münster eine katholische Theologie nach Auschwitz.
Wegen unseres christlichen Verhältnisses zu dieser Katastrophe, wegen der Tatsache, dass die Ekklesia, die Kirche, durchaus auch von der Synagoge zu lernen hätte.
Und um es mit den Worten des Wiener Dogmatikers Jan-Heiner Tück zu formulieren, Metz war der Erste, der das Erschrecken über die Shoah in die katholische Theologie einschrieb. In einer vielbeachteten Rede auf dem Katholikentag von 1978 ging er auf die Frage ein, wie man nach Auschwitz noch beten könne. Man könne nur beten, weil auch in Auschwitz gebetet worden sei. Nicht ohne, nur mit den Juden könnten Christen über die Zäsur hinauskommen. Zitat Ende. Seine eigene Gotteserfahrung beschrieb Metz als Erfahrung des Leidens an Gott. Diese Erfahrung verdichtete sich, so Metz, nicht zuletzt im Schrei Jesu am Kreuz. Zitat: Der Schrei jenes Gottverlassenen, der seinerseits seinen Gott nie verlassen hatte. An der Theodizee, der Frage nach dem Leid in der Geschichte und warum Gott das zulasse, geht bei Metz kein Weg vorbei. Er wollte die Memoria Passionis bewahren, die Autorität der Leidenden in die Theologie neu einführen. Daraus folgt für Johann Baptist Metz eine Mystik der schmerzlich geöffneten Augen, die auch die fremden anderen in den Blick nehmen müsse, nicht nur nahe Nächste. Metz Lehrer war Karl Rahner, der wohl wichtigste katholische Theologe des 20. Jahrhunderts. Und wie Rahner wird auch Metz katholischer Priester. Seine Kirche gestaltet er mit. Er ist von 1971 bis 1975 Berater der Würzburger Synode der deutschen Bistümer und Hauptverfasser des Synodendokuments Unsere Hoffnung. Ein Dokument, das bis heute engagierte Katholiken bewegt, weil es für die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils in Deutschland zentral war. Mit Büchern wie Jenseits bürgerlicher Religion oder Glaube in Geschichte und Gesellschaft hat Metz mehrere Generationen von Theologinnen und Theologen geprägt, aber auch Zeitgenossen, die sich einfach nur für ein Nachdenken über Gott interessieren. Metz mied alles Formelhafte, wenn er, wie hier in der Sendung Zwischentöne im Deutschlandfunk 1995 so über Gott sprach.
Wissen Sie, er soll nicht so schwach sein wie ich. Er soll mich retten können. Er ist für mich ein Widerstand, wenn Sie so wollen. Und sein Name ein Widerstandswort gegen die hereinbrechenden Sinnlosigkeiten im eigenen Leben und natürlich im Leben um mich herum, zuweilen ein allerletztes Widerstandswort. Zuweilen eines, das man nicht einmal mehr aussprechen kann. Das Schweigen oder auch und nicht selten der Schrei eine der elementarsten Ausdrucksformen dessen ist, was ich Gebet nennen würde.
Gesundheitsbedingt war es in den vergangenen Jahren ruhiger geworden um Johann Baptist Metz. Aber es war ihm vergönnt, an den 9 Bänden seiner gesammelten Schriften zu arbeiten. Jetzt ist er am Montag in Münster im Alter von 91 Jahren gestorben.
Sie hörten einen Nachruf von Andreas Mein. Der international renommierte Theologe Johann Baptist Metz, der jetzt am Montag verstorben ist, lehrte an der Universität Münster. Den Lehrstuhl für Dogmatik hat dort heute der junge Theologe Michael Seewald. Christiane Florin hat mit ihm über das Vermächtnis von Johann Baptist Metz gesprochen.
Um Johann Baptist Metz wird auch digital getrauert. Viele Theologinnen und Theologen haben in den sozialen Netzwerken, auf Facebook zum Beispiel, einen Satz gepostet, der ihnen von Metz besonders wichtig ist. Ich nehme mal ein Beispiel. Gott ist kein Privateigentum der Kirche oder Jesu erster Blick galt nicht der Sünde, sondern dem Leid. Herr Seewald, haben Sie auch so einen Metz-Satz?
Ich habe auch einen Satz von Johann Baptist Metz, der mich geprägt hat, und zwar in seinem Buch Memoria Passionis, also ein Spätwerk, das 2006 erschienen ist, schreibt Johann Baptist Metz: Das Christentum hat nicht eigentlich einen zeitlosen Kern, sondern einen Zeitkern. Also es geht nicht darum, ewige Wahrheiten zu verbreiten, sondern es geht darum, dass für Metz das Christentum die Botschaft von der, wie er das nannte, befristeten Zeit ist.
Was sagt es über einen Theologen aus, wenn Gedanken so wichtig geworden sind, dass man sie vielleicht sogar auswendig lernt, aber jedenfalls ein Leben lang mit sich trägt, selber darüber nachdenkt, weiterdenkt?
Johann Baptist Metz hat es geschafft, viele Begriffe zu prägen, und er hatte eine Innovationskraft, die sich nicht nur im Kreise seiner unmittelbaren Schüler zeigt, sondern ich würde sagen, die Theologie ist in vielen Bereichen von Metz infiltriert und geprägt, selbst dort, wo gar nicht Johann Baptist Metz draufsteht. Das zeigt sich zum Beispiel auch bei dem Einfluss, den Johann Baptist Metz auf Philosophen wie Jürgen Habermas hatte. Also Habermasens bekannter Begriff, ein Bewusstsein von dem, was fehlt, ja, also Religion als Bewusstsein von dem, was fehlt, geht nach Habermas eigener Auskunft auf eine Wendung von Johann Baptist Metz zurück, der von Vermissungswissen spricht. Also Religion ist für Metz nicht in erster Linie eine affirmative Angelegenheit, die uns belehrt über Dinge, die wir vorher nicht wussten, sondern Religion hat ein Bewusstsein für das wachzuhalten, was vermisst wird. Und das steht, denke ich, symptomatisch für die sprachliche Prägekraft von Johann Baptist Metz und auch für die intellektuelle Strahlkraft, die von diesem Theologen ausging.
Das Wort politische Theologie haben wir gerade im Nachruf gehört. Was heißt das, politische Theologie?
Man muss unterscheiden, Metz hat nicht einfach von politischer Theologie, sondern von neuer politischer Theologie gesprochen. Es war ihm ein Anliegen, seinen Ansatz, die neue politische Theologie, von dem zu unterscheiden, was man üblicherweise mit dem Begriff politische Theologie in Verbindung brachte. Also zum Beispiel eine Form der Reflexion in der Tradition Carl Schmitts. In dieser Tradition hat Metz sich nicht gesehen, sondern sein Ansatz war der, dass er sagt, das Evangelium ist durchaus politisch, und zwar in dem Sinne, dass, wie Sie es schon eingangs zitiert haben, der erste Blick Jesu in der Deutung von Johann Baptist Metz nicht der Sünde, also einer theologischen Kategorie, sondern dem Leiden der Menschen galt. Und dort, wo von Leid die Rede ist, stellt sich auch die Frage nach denjenigen, die Verantwortung für dieses Leid tragen. Und genau diese Thematik, das Leid des Menschen und die Verantwortung dieses Leids durch Individuen, aber auch durch strukturelle Fragen, ist das, was er unter diesem Begriff neue politische Theologie zu fassen versuchte.
Er hat vor einer verbürgerlichten Religion gewarnt. Bürgerlich, das klingt bei ihm wie ein Schimpfwort. Warum ist es so schlimm, bürgerlich zu sein?
Wenn Metz von Verbürgerlichung spricht, dann meint er eine Religion, die seiner Ansicht nach zu glatt ist. Also eine Religion, die das, was Menschen erleiden müssen, ausblendet. Und den Gegenbegriff zum Bürgerlichen ist das, was er eine leidsensible oder eine theodizeesensible Form der Theologie nennt. Das heißt, eine Religion, die das Leid von Menschen in den Blick nimmt, aber gleichzeitig dieses Leid nicht wieder religiös zu verarbeiten sucht, indem sie versucht zu erklären, wie denn nun das Leid der Welt mit dem zugleich gütigen und allmächtigen Gott in Verbindung gebracht werden kann, sondern eine Theologie, die diese Stelle offen hält, also die ein Bewusstsein in der Gesellschaft schärft für das, was fehlt. Und das, was fehlt, dieses Bewusstsein war für Metz in seiner Sprache vor allem etwas, das sich jenseits bürgerlicher Harmonie abspielt.
Also, dass das Leid auch nicht einen Sinn hat, der dann auch religiös verkitscht werden kann, sondern dass es ein Auftrag auch für Theologie ist, die Ursachen des Leids anzugehen, das Leid eigentlich zu mindern.
Metz hat der Theologie vor allem eine zentrale Aufgabe ins Stammbuch geschrieben, nämlich nicht überaffirmativ zu werden, also nicht mehr zu sagen, als man wirklich weiß und als man guten Gewissens sagen kann. Und was Sie jetzt als Verkitschung des Leids ansprechen, wäre genau ein solches Beispiel für diese überaffirmative Dimension, in dem Leid jetzt vielleicht nicht unbedingt verkitscht, aber dann doch christologisch, zum Beispiel durch die Rede vom leidenden Gott, der Metz sehr kritisch gegenüberstand, wieder so verrechnet wird, dass das konkrete Leid, das uns begegnet, in einem theologischen System einen Ort hat und dadurch natürlich in dem, was es offen hält, in dem Vermissungswissen untergeht.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Priester, das ich für eine Sendung zum Katholikentag in Essen von 1968 geführt habe. Und dieser Priester trug ganz feierlich ein Schriftstück ins Studio. Und das war der Text »Unsere Hoffnung« von der Würzburger Synode, also fast 50 Jahre alt. Sie sind jetzt mal gerade Anfang 30. Denken Sie eigentlich, ach, diese 68er-Theologen, die träumen vom Aufbruch, das ist irgendwie was Gestriges?
Nein, so denke ich nicht. Und ich würde Metz auch gar nicht unbedingt in die Kategorie 68er einordnen. Metz hatte die Begabung, zu verschiedenen Generationen in verschiedenerlei Weise zu sprechen. Und ich selber bin erst relativ spät zu den Schriften von Johann Baptist Metz gekommen. 2006, also während meines eigenen Theologiestudiums, ist dieses große synthetische Werk Memoria Passionis von ihm erschienen. Also mich hat das sehr angesprochen und auch sehr berührt. Also einen solchen Ansatz von Theologie, der sprachlich, vorsichtig, der sensibel und behutsam beobachtend ist, kennenzulernen.
Christiane Florin im Gespräch mit Michael Sebald, Professor für Dogmatik an der Universität Münster, über den am Montag verstorbenen Theologen Johann Baptist Metz. In der Hindu-Mythologie wird der Tanz als göttliches Geschenk gesehen. Es gibt in Indien verschiedene klassische Tänze, so zum Beispiel den populären Solotanz Bharatanatyam. Er ist körperlich anspruchsvoll und auch nicht leicht zu erlernen. Dort werden die Epen der Götter nacherzählt, begleitet von Trommeln und Gesang. Jede Geste, jeder Blick und jede Fußstellung sind einstudiert und haben eine rituelle Bedeutung. Nach alter Vorstellung haben auch die Götter getanzt, so auch Shiva, Gott der Schöpfung und Zerstörung. Im Hinduismus ist der Shiva-Tanz der berühmteste, sagt Mechthild Klein.
Vandana Putanvithil hat ein aufwendiges Hobby. Sie ist nebenberuflich Solotänzerin. Sie übt seit ihrem 5. Lebensjahr den klassischen indischen Tanz Bharatanatyam. Zwei Lehrerinnen aus Indien und Kanada unterrichten sie.
Also Kunst ist immer da als Teil meines Lebens. Ich tanze mit Achtsamkeit. Das ist eine Meditation für mich. Und das ist ein Medium, um sich mit Gott zu verbinden.
Barfuß betritt die durchtrainierte junge Frau die Bühne. Die Schellen über den Fußknöcheln erklingen bei jedem Schritt. Ihr gelber Seidensari ist so gebunden, dass sie darin alle Bewegungen machen kann. Ihr schwarzer Haarknoten ist mit einem Blütenkranz aus weißem Jasmin verziert. Ein kräftiger Kajalstrich betont ihre Augen. Der indische Tanz Bharatanatyam erfordert ein langes Training. So wie er heute zelebriert wird, ist er eine Neukonzeption der alten Tradition aus den 1930er Jahren.
Es gibt aber sehr alte Vorläuferformen, von denen wir schriftliches Zeugnis haben. Es gibt alte Familien, Performerfamilien, Tänzer, Musikerfamilien, die ihre Tradition oral bewahren. Und es gibt Tempelskulpturen, die uns auch bestimmte Tanzpositionen zeigen. Also die Wurzeln sind sehr, sehr viel älter, lassen sich ungefähr bis fast 2000 Jahre zurückverfolgen. Natürlich hat sich der Tanz in der Zeit gewandelt.
Professor Heike Oberlin, die Indologin und Religionswissenschaftlerin an der Universität Tübingen, nimmt selbst seit Jahrzehnten Unterweisungen im indischen Tanz. Sie sagt, dass ursprünglich zur Unterhaltung der Götter im Tempel getanzt wurde.
Die Vorläufer des Bharatanatyam wurden von Tempeltänzerinnen getanzt, eigentlich zu Ehren der Gottheit, zur Erfreuung der Gottheit. Eine Gottheit wird verehrt im Tempel, so wie man auch einen König oder eine Königin verehren würde. Sie werden morgens geweckt, sie werden gewaschen, sie bekommen frische Kleidung, sie bekommen zu essen und sie bekommen auch Unterhaltung in Form von Tanz und Musik. Und diese Tempeltänzerinnen, die Devadasis genannt wurden, lebten in und an diesen Tempeln.
Devadasis waren gottgeweihte junge Frauen, die eine Tanzausbildung hatten und sich nur um den rituellen Tanz im Tempel kümmerten. Es gab auch Weiterentwicklungen der Tänze am Hof der lokalen Fürsten und auf der Straße.
Weil es in der Geschichte immer wieder zu Missbrauch gekommen sei und Frauen zur Prostitution gezwungen wurden, sei der Beruf der Devadasis, also der Dienerinnen Gottes, heute verboten. In Indien wird über das Verbot bis heute erbittert gestritten. Der heutige indische Tanz Bharatanatyam hat sich von der Devadasi-Tradition abgekoppelt. Der Tanz kann zwar auch im Tempel aufgeführt werden, aber es geht um Tanzkunst auf weltlichen Bühnen vor Publikum. Der ist heute ein Ausdruckstanz und kennt klare Gesten und Figuren für Handlungen oder für einzelne Götter und Göttinnen wie Shiva, Krishna oder Lakshmi. Der Stoff all dieser erzählten Motive stammt aus der Mythologie selbst. Mal sind es Liebesgeschichten, mal Wettkämpfe zwischen den Göttern.
In der Regel verstehen die Zuschauer die Tänze sehr gut, denn außer dieser Handgestensprache gibt es immer noch einen Sänger, Sängerin, die die Geschichten singen. Und im Bharatanatyam sind in der Regel die Geschichten eben in der Regionalsprache, also auf Tamil, auf Telugu, gesungen. Und das verstehen die Leute dann natürlich wieder im Publikum, anders in dem westlichen Publikum.
Außerhalb von Indien erklären die Tänzerinnen und Tänzer die einzelnen Handgesten und Figuren vor dem Auftritt. Der Gott Shiva spielt in der Mythologie eine besondere Rolle. Er wird als König des Tanzes gesehen, als Nataraja. Schon ab dem 6. Jahrhundert finden sich Darstellungen des tanzenden Shiva an indischen Tempeln. Wenn Shiva als kosmischer Tänzer dargestellt wird, tanzt er die Schöpfung. Er steht in einer riesigen Aureole aus Flammen. Mit einem Fuß zertritt er den Dämon der Unwissenheit. Der andere Fuß ist erhoben. In der einen Hand hält er die Sanduhrtrommel und schlägt den Takt zum Tanz. In der anderen hält er eine Flamme.
Der Shiva Nataraja wird als Symbol des Werdens, des Erhaltens und des Zerstörens auch gesehen. Da gibt es verschiedenes Verständnis, was dieser Flammenkreis, der ihn umgibt, bedeuten soll. Einmal wird er oft als die Energie, die Kraft des Gottes gesehen, zum anderen als eine Art, dass es das Universum ist, in dem er tanzt und dass er schöpft und dass er aber auch zerstört, um es wieder neu zu schöpfen.
Man unterscheidet weibliche und männliche Tanzstile. Die Tänzerinnen und Tänzer müssen beide beherrschen. Die Ausgeglichenheit beider Stile ist das Ziel. Als weiblich gelten fließende, erzählerische Bewegungen. Als männlich gelten die eher schnellen Drehungen und stampfenden Bewegungen des Tandava-Stils. Auch von der Göttin Kali gibt es Darstellungen als Tänzerin, in der der männliche Anteil überwiegt.
Wobei sie ganz stark diesen zerstörerischen Aspekt in sich trägt. Sie wird auch von den Göttern an sich losgeschickt, in ihrer ganzen zerstörerischen Macht und mit Waffen ausgestattet, um gegen bestimmte Dämonen vorzugehen. Allerdings kommt Kali dann in so einen tanzenden Blutrausch, nachdem die Dämonen zerstört sind, dass es sie droht, die ganze Welt zu zerstören. Und der Einzige, der sie aufhalten kann in dieser Geschichte, ist wieder Shiva, der sich ihr in den Weg legt. Und als sie auf ihm tanzt, fängt sie an, sich langsam wieder zu beruhigen.
Heute lernen auch Jungen und Männer den Tanz, während umgekehrt Frauen auch andere Tanzstile erobern, die früher Männern vorbehalten waren. Als Vandana Puttanvithil die Bühne am Ende ihrer Tanzperformance verlässt, steht das Publikum auf und applaudiert begeistert. Sie lächelt und genießt das Ritual.
Ich komme aus einer Familie von Darstellenden Künstlern und Tanzen macht mich fit und sehr glücklich.
Am Ende der Bühne nimmt sie die Bänder mit den Glöckchen an den Fesseln ab. Die Schälen sind meist im Tempel geweiht. Die Tanzlehrer überreichen sie ihren Schülern und Schülerinnen gewöhnlich mit einer Zeremonie vor dem ersten großen Auftritt. Viele Tänzer und Tänzerinnen bleiben ein Leben lang ihrem Lehrer oder ihrer Lehrerin verbunden.
Mechthild Klein über klassische religiöse Tänze in Indien. Und das war es dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Ein Programmhinweis: Heute Abend ab 20.10 Uhr hören Sie aus Religion und Gesellschaft das Feature Verkehrte Welt, der Maler Peter Bruegel und sein Sturz des Ikarus. Hier bei uns im Deutschlandfunk folgen nun die Nachrichten und anschließend die Sendung Länderzeit. Thank you.